Entschuldigung. Ja. Christian Bollert ist mein Name vom Podcast Radio Detektor FM. Wir machen einen Podcast über 35 Jahre Mauerfall. Darf ich Ihnen dazu ein, zwei Fragen stellen, während Sie hier gießen?
Können Sie machen.
Ja? Was fällt Ihnen denn ein zu 35 Jahre Mauerfall?
Ja. Einfach nur spontan?
Ja, so, was, so als erstes, was kommt Ihnen so in den Kopf? Besser, schlechter, wie geht's Ihnen heute?
Na, ich war beim Mauerfall 11 Jahre alt. Und hab da eben, naja, als Kind die Wende ja erlebt. Und sozusagen bin ich ja reingewachsen. Bin wieder in die, wie soll man sagen?
In die Bundesrepublik.
Oder? Ja, genau.
Ja.
Ja, aber ich habe ja nicht als Erwachsener den Vergleich zwischen Ost und West. Ja, sieht man und weiß man immer noch Vor- und Nachteile jetzt.
Den gießenden Gärtner Jörn Deutscher treffen Joanna, Benny und ich auch in Grimm. Er ist 1989 beim Mauerfall nur ein paar Jahre älter als ich. Das rote Pionierhalstuch hat er also garantiert noch bekommen. Aus seiner Sicht hat sich seitdem viel getan und Grimm sieht heute schön aus. Er hebt auf der positiven Seite die Meinungsfreiheit und die Reisefreiheit hervor.
Ja, was schlechter ist, ist durch die ganze Demokratie, dass alle mitreden wollen. Eben auch viel in, ja, nichts mehr rauskommt. Die ganzen Gesetze werden da so verwaschen nachher, auch durch die Lobbyisten hier, ne, wenn man gerade den Bundestag nimmt. Dass dann eben gutes Gesetz nachher so verdünnt wird, dass es eben beim Bürger nicht mehr ankommt.
Das heißt, dieser berühmte kleinste gemeinsame Nenner, der ist manchmal enttäuschend oder anstrengend?
Ja, also besser wäre es ja nicht eine Demokratie, klar, aber eben eine Partei, wenn man sich's wünschen könnte.
Aber dann kann die natürlich auch das machen, was man nicht will, ne? Aber
ja, das ist immer so. Dafür sind dann die Wähler da, ne, die dann sagen, bestimmt, ja, eine Partei. Aber wenn zwei oder drei Parteien, so wie wir es jetzt haben, eine Regierung sind, dann ist eher die sich einigen. Da kommt dann nicht viel raus.
Mhm.
Jörn Deutscher stört der politische Streit in Berlin, die Disharmonien in der Ampel. Offensichtlich wären ihm klare Mehrheitsverhältnisse, wie beispielsweise im Zwei-Parteien-System in Großbritannien, lieber. Das ist übrigens durchaus typisch für viele Menschen in den ostdeutschen Bundesländern, die laut verschiedenen Studien, wie beispielsweise der Leipziger Autoritarismus-Studie, zu mehr als der Hälfte mit dem Funktionieren der Demokratie unzufrieden sind. Gleichzeitig ist es wichtig zu sehen, dass Jörn Deutscher in unserem Gespräch ganz klar für die Demokratie eintritt. Was ich auch raushöre, ist das Gefühl, selbst wenig verändern zu können und wenig zu sagen zu haben. Womit wir dann wieder direkt beim Thema Eliten und Repräsentation sind. Ich bin Christian Bollert und das ist Deutschland. Ein halbes Leben. 35 Jahre Mauerfall. Ein Podcast vom MDR und dem Podcast Radio Detektor FM. Folge 5. Mitbestimmung to go. Den Podcast hört ihr werbefrei in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Jetzt beschäftige ich mich seit einigen Jahren ziemlich intensiv mit der Frage, gibt es Ostdeutschland überhaupt? Was ist das Ostdeutsche? Ist das Quatsch? Ist das wichtig? Spielt das 35 Jahre nach dem Mauerfall eigentlich noch eine Rolle und so weiter? Und gerade bei dieser Frage komme ich immer mehr zu dem Schluss, dass viele Ostdeutsche glauben, dass Demokratie das ist, dass dann die Politik das macht, was ich selber will. Und Sie haben selber vorhin gesagt, manchmal wollen Sie was anderes und Sie kriegen es auch nicht durchgesetzt. Ist das vielleicht wirklich was, was wir als Ostdeutsche noch lernen müssen, in der Diskussion vielleicht mal Argumente auszutauschen und dann gibt es aber irgendeinen Weg, dass der nicht genau der Weg ist, den ich will und dass das nicht heißt, dass es keine Demokratie ist?
Sehr komplex und sehr schwierig zu beantworten.
Wir sind noch einmal im Büro von Bürgermeister Marco Jahns in Grimmen.
Also ich glaube nicht, dass wir gegenüber den alten Bundesländern mit unseren Gedanken oder Fähigkeiten zum Austauschen hinterherhängen. Ich denke eher andersrum. Weil ich glaube, weil wir hier schon viele mehr Sachen und auch die unterschiedlichsten Sachen erlebt haben. Wir haben ganz andere Erfahrungen gemacht. Während in den alten Bundesländern, sage ich mal, 70 Jahre oder wie weiß ich wie viel, immer nur eine Richtung gehämmert wird, haben wir doch schon eigentlich alles durch. Wir hatten alle Richtungen durch und haben auch daraus gelernt. Und wir haben auch daraus gelernt, nicht allem gleich zu glauben, sondern wirklich uns erstmal zu informieren. Und ich glaube auch, dass wir auch gelernt haben, wirklich offener auch mit allen Themen zu diskutieren. Was ich hoffe, dass das auch mit den alten Bundesländern so ist, aber manchmal den Eindruck nicht so habe. Ich glaube, wir sind da gerade politisch in dieser Offenheit oder auch in der Debatte, glaube ich, weiter. So würde ich das sehen.
Das finde ich spannend, auch weil ich persönlich oft genug eher das Gegenteil denke oder zumindest befürchte. Kann man ja aber mal aushalten, andere Standpunkte. Wäre ja sogar wünschenswert, wenn es wirklich so wäre. Mir selbst kommen immer dann Zweifel, wenn ich Vergleiche zwischen der DDR und der heutigen Bundesrepublik höre und sich Leute auf ihre persönlichen Erfahrungen beziehen. Denn diese Vergleiche sind leider oft schief und führen häufig, aus meiner Sicht, zu falschen Schlüssen. Ganz konkret erlebe ich das als Journalist. In meiner Abschlussarbeit habe ich mich beispielsweise mit dem staatlichen Einfluss der DDR auf die Radionachrichten beschäftigt. Und da hat es bis 1989 tatsächlich regelmäßig Anrufe und konkrete Eingriffe des Parteiapparats in die Nachrichten gegeben. Sowas ist heute in der Form schlicht und einfach undenkbar. Das wird aber von einigen Leuten mit DDR-Biografie gern mal behauptet. Man wisse ja, wie das in der DDR gelaufen sei, und das sei heute dann ganz sicher auch so. Ist es aber nicht. Okay. Halten wir doch mal inne. Klar, an vielen Ecken und Enden sind Frust, Unzufriedenheit und Ohnmacht. Darunter liegt aber noch mehr. Wir haben in den ostdeutschen Ländern beispielsweise Gegenden mit einer deutlich höheren Ausländerfeindlichkeit als im deutschen Durchschnitt. Absurderweise gerade dort, wo es die wenigsten Menschen mit Migrationshintergrund gibt, wo viele Leute abwandern und wo deshalb Zuwanderung am meisten gebraucht wird. Die 10 ältesten Landkreise Deutschlands liegen alle in den ostdeutschen Bundesländern und fast überall ist die AfD besonders stark. Mansfeld-Südharz, Altenburger Land, Suhl, Greiz, Spree-Neiße, Dessau-Roßlau, Elbe-Elster, Vogtlandkreis, Saalfeld-Rudolstadt und die Uckermark. Erst auf Platz 24 kommt dann übrigens mit Ostholstein der erste Landkreis aus den alten Bundesländern. Interessanterweise sind es aber in diesen Landkreisen mit besonders vielen alten Menschen tendenziell die jungen Leute, die AfD wählen. Die Älteren selbst tendieren eher zur CDU oder SPD oder mittlerweile auch zum Bündnis Sarah Wagenknecht. Wie ist das alles zu erklären? Und hat Steffen Mau als Soziologe dafür eine Antwort, vor allem für die Situation in den ostdeutschen Bundesländern?
Ich denke, mein Hauptgrund ist, dass Ostdeutschland nicht von der Tradition starker demokratischer Volksparteien zehrt. Also das hat natürlich was mit der DDR-Geschichte zu tun, wo Parteien, die Partei, die SED hat natürlich eine Rolle gespielt, aber es gab keinen Parteienwettbewerb und ja, die Partei und sozusagen der Staat waren so miteinander verschmolzen. Die Blockparteien waren eigentlich Starkbürgerhalter des Systems und es gab eben keine freien Wahlen und in der Bundesrepublik sozusagen gibt es eben sehr mitgliederstarke Parteien, auch parteinahe oder parteibezogene Milieus, in denen auch Formen politischer Sozialisation stattfinden. Und das gab es im Osten nicht. Die Parteien sind dann in den Osten gekommen oder haben sich auch mit Ostparteien verbündet und zum Teil auch enorme Wahlerfolge erzielt, ne? Also mit 40-50% Zustimmung. Aber sie waren eigentlich Scheinriesen. Wenn man darunter die Strukturen angeguckt hat, die mitgliedschaftlichen Strukturen, die Ortsvereine.
Also auch, der vorpolitische
ja,
Raum.
Auch die, ja, die Verbindung zum vorpolitischen Raum. Dann ist das alles nicht so ausgeprägt. Man kann jetzt natürlich sagen, die Volksparteien haben im Westen auch massiv an Mitgliedern verloren. auch eine Partei wie die SPD hat nur noch 50% der Mitglieder im Vergleich zu 1990. Aber sozusagen vor dem Hintergrund, vor der Tradition eines viel höheren Niveaus. Und in gewisser Weise wirkt der Schatten der Vergangenheit da noch positiv. Und das ist im Osten nicht. Das heißt, diese Frage, ob jemand Stammwähler ist oder gebunden an ein wahlpolitisches Milieu, die stellt sich im Osten so gar nicht. Die Wählerschaften sind viel, viel beweglicher, sind natürlich auch viel stärker ansprechbar von Stimmungen, von Formen der Emotionalisierung. Und unter Bedingungen von großer Unzufriedenheit, auch extremen gesellschaftlichen Wandlungsstress, neigen eben große Gruppen dazu, wegzugehen von diesen Parteien und dann die AfD zu wählen, ob aus Protest oder weil sie ein geschlossenes rechtsnationales Weltbild haben. Das mischt sich.
Polarisierungsunternehmer nennt Mao die Akteure von AfD oder vom Bündnis Sahra Wagenknecht. Inhaltlich ist es ja ziemlich wild, denn es gibt ja bei beiden Parteien große Unterschiede und gleichzeitig auch viele Gemeinsamkeiten. Mich persönlich überrascht, dass ausgerechnet die jungen Leute in den überalterten Regionen rechtspopulistisch wählen. Ist der berühmte Armbrotstisch als Ort der politischen Meinungsbildung tatsächlich so mächtig? Und haben es die Menschen mit eigenen DDR-Erfahrungen also verpasst, ihren Kindern und Enkeln zwischen Käsestulle und Gurkenscheiben die ganze Geschichte zu erzählen? Dazu passt eine Anekdote, die Jamila, Joanna und mir bei unserem Treffen in Berlin erzählt. Sie hat sich vor einer Weile mit einem alten Freund aus der Schule mal wieder getroffen und er hat sie daran erinnert, wie stark dort gemobbt worden ist.
Und er meinte auch so, er hat das Gefühl, dass diese ganze Nachwendezeit, dass die Eltern so viel auch Frustration und Gewalt an ihre Kinder weitergegeben haben und die das wiederum natürlich in der Schule rausgelassen haben und die Lehrer gleichzeitig das auch gemacht haben und. Also ich erinnere mich, in meiner Grundschule kam immer so, ich war so zweite Klasse oder so, kam immer so Mädchen von der Haupt- und Realschule, die schon so 12, 13 waren, so nachmittags, wenn wir so Hort hatten und einfach frei auf dem Spielplatz spielen konnten und haben uns so gewürgt und auf die Tischtennisplatte gedrückt und uns irgendwie mit einem Messer bedroht. Genau, ich habe krass viel Mobbing auch erlebt in meiner Schulzeit. Und ich meine, dass wir dann auch noch eine arabische Geschichte oder einen Namen haben, das hat natürlich das nochmal befeuert. Aber ich glaube, es wäre vielleicht auch so passiert. Ne? Und wir waren natürlich so die Stranger, die von Berlin nach Güstrow gezogen sind. Und ich konnte das halt lange Zeit nicht einordnen. Also ich habe auch so viel Gewalt von Lehrern beobachtet und erlebt. Also wirklich Gewalt. Ja, dass irgendwie eine Mitschüler einfach ein Buch auf den Kopf geknallt wird, so ein schweres. Oder dass, keine Ahnung, eine Horterzieherin von mir, die hat irgendwie mal einen Ball abbekommen und ich hatte mich so geduckt und dadurch hat der sie getroffen. Und die wollten mich aber eigentlich abschießen, so irgendwelche spielenden Jungs. Und dann hat sie mir vor der gesammelten, also allen Schülern, weil es war gerade die Klingel, dass wieder alle reingehen, einfach in die Magenkuhle gehauen. Und das war irgendwie so normal, diese Gewalt, also so. Oder auch wie viele LehrerInnen irgendwie so nach Alkohol stark gerochen haben und irgendwie aggressive Kommentare gemacht haben mit der Last dieses Systems, so dem sie sich so schnell auch anpassen mussten. Ich habe richtig viele Lehrer kaputt gehen sehen, so über meine Schullaufbahn. Und einfach richtig viele Jugendliche, die richtig scheiße waren. Richtig fies.
Zum Gesamtbild gehört, dass es in beiden deutschen Staaten ganz ähnliche Erfahrungen gibt. Viele Lehrer stammten ja aus der ersten Nachkriegsgeneration. Julia aus Frankfurt am Main beispielsweise erzählt auch von traumatischen Erlebnissen in der Schule.
Nee, aber ich hatte in der Grundschule eine ganz furchtbare Lehrerin. Also die hat nicht ins Schulwesen gehört.
Weil die so autoritär oder was? Oder?
Ja, die hat auch die Kinder mal geschüttelt, wenn die nicht das gemacht haben, was sie wollten. Ich hatte halt kolossale Angst vor ihr. Mich teilweise auf dem Schulweg übergeben vor Angst. Und man wurde vor versammelter Mannschaft angeschrien, wenn man halt zu spät kam. Meine Eltern hatten sich auch bei der Direktorin beschwert. Die hat nichts gemacht. So. Also hessische
Schulsystem. Okay, also übergriffige Lehrer gibt es auch im Westen.
Absolut. Ja, da habe ich mich dann auch so ein bisschen ohnmächtig gefühlt, weil Rektorin hatte Beschwerden bekommen von einigen von den Eltern. Ja, aber die Dame durfte weiter unterrichten.
Heute, 35 Jahre nach dem Mauerfall, beobachte ich eine stärkere Auseinandersetzung auf einer ganz persönlichen Ebene. Während in den 90ern erst einmal die großen und schweren Themen gewälzt worden sind, ist der Fokus heute kleiner. Vielleicht hilft das ja. Vor ein paar Jahren hat mich beispielsweise Kathi Witt in einem Interview mit der Taz überrascht, weil sie darin davon berichtet, dass sie erst nach Jahrzehnten mit ihren Eltern über die Zeit nach dem Mauerfall gesprochen hat. Und dass der Schmerz der 90er, die Verletzungen, jetzt erst aufbrechen. Die Eltern und Großeltern fangen demnach erst an, offen zu reden. Für die Generation der Kinder und Enkel ist das neu. Ein Thema, was ich gern von Steffen Mau auf einer größeren gesellschaftlichen Ebene eingeordnet bekommen will.
Historische Vergleiche sind ja immer sehr, sehr gefährlich und auch immer extrem dünnes Eis. Aber ist es vielleicht wirklich auch ein bisschen so, die 68er haben ihre Eltern hinterfragt, dass auch die jüngere Generation in ostdeutschen Bundesländern vielleicht Dinge auch manchmal hinterfragt, die die Eltern vielleicht eben nicht hinterfragt haben in den 90ern und Nullerjahren?
Ja, die Eltern waren ja zum Teil oder auch die Großeltern natürlich noch irgendwie in dem System mit dabei. Und jetzt, glaube ich, kam in der ersten Nachwendegeneration nicht so richtig so eine Auseinandersetzung zustande. Also aus denen, die jetzt vielleicht noch zu DDR-Zeiten geboren waren und dann während der Wende Kinder waren, also die jetzt irgendwie erstmal keine Schuld auf sich geladen haben, aber die hätten natürlich auch schon Fragen stellen können, dann Ende der 90er oder Anfang der Nullerjahre. Das haben die nicht gemacht. Warum nicht? Ja, eine These dazu, die schwirrt immer mal wieder rum, die ist so eine Art Stockholm-Syndrom-These, ne? Also, dass es eine übermäßige Identifikation mit den Eltern gegeben hat, aber vor allen Dingen deswegen, weil die Eltern selber schon berufliche Deklassierung, Vorruhestand, Arbeitslosigkeit mitgemacht haben. Das heißt, die waren ja nicht mehr, anders als bei den 68ern, in den arrivierten Positionen der Gesellschaft. Also die saßen nicht in den Amtsstuben, sondern die standen beim Arbeitsamt und haben selber häufig auch ökonomisch existenzielle Krisen durchgemacht. Und das hat so ein bisschen zu so einer Schonhaltung geführt, ne? Also dass man dann nicht zu stark darauf gegangen ist und die auch noch in ihren moralischen und politischen Selbstverständnissen dann herausgefordert hat. Das ist für die nachfolgenden Generationen so ein Stück weit einfacher. Und man kann es jetzt eben auch auf neue Weise machen. Und das finde ich irgendwie ganz gut.
Das könnte also die positive Seite der Medaille sein. Die unter jungen Menschen in den ostdeutschen Bundesländern gewachsene Sensibilität für ihre eigene Herkunft, die uns ja schon in Episode 2 in Grimm aufgefallen ist. Während sich in den 90ern und in den Nullerjahren viele Ostdeutsche einfach unbemerkt in das neue System einfädeln wollten, hinterfragen das heute viele junge Leute, stellen vielleicht auch mal unbequeme Fragen und suchen eigene Wege. Gleichzeitig hat sich die politische Wahrnehmung der ostdeutschen Bundesländer verändert.
In den 90er Jahren war das Wort Ostdeutschland total verpönt in der politischen Szene. Man hat immer nur von den 5 neuen Bundesländern geredet. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Warum? Man wollte unbedingt verhindern, dass so etwas sich entwickelt wie so eine gemeinsame ostdeutsche Identität. Die Leute sollten eigentlich in ihren Bundesländern aufgehen. Und dann sollte man irgendwie Mecklenburg-Vorpommern sein oder Thüringer und so weiter. Und es sollte jetzt nicht irgendwie noch ein gemeinsames Band zwischen diesen ostdeutschen Bundesländern geben. Und heute, jetzt heißt er sogar Ostbeauftragter, das ist ja auch erst neu, heute gibt es das. Und jetzt sieht man, okay, das ist im Prinzip eine Verstetigung von Unterschieden, von Bezugnahmen in der eigenen Identität, wie man sie auch in Nord- oder Süditalien findet. Die Differenzierung gibt es auch schon hunderte Jahre, die wird auch nicht verschwinden in den nächsten 100 Jahren. Und möglicherweise haben wir hier so ein ähnliches Phänomen vorliegen, sodass diese Ursprungsidee, dass der Osten sich dem Westen anverwandelt, dass es eine Aufholjagd gibt, oder eine nachholende Modernisierung und dass irgendwie dann die Unterschiede mehr oder weniger alle beseitigt werden, dass diese Ursprungsidee politisch nicht mehr sehr weit trägt. Gerade wenn wir jetzt sagen, wir sind jetzt übergegangen von der Transformationsgesellschaft zu einer Posttransformationsgesellschaft, denke ich, muss man ein bisschen Bilanz ziehen und fragen, die Dynamik ist zu Ende gegangen, möglicherweise bleiben da doch unterschiedliche Teilgesellschaften erhalten, die sich nicht fremd sind, die auch nicht irgendwie sich voneinander separieren wollen.
Das finde ich ganz interessant, dass Sie sagen, genau, sind keine Schotten und keine Katalanen.
Ja, also, genau, ja. Das ist was ganz anderes, ne? Da sind jetzt nicht Sezessionsvorstellungen unterwegs, aber doch regionale Eigenständigkeiten, die sich auf Gesamtostdeutschland beziehen. Also man ist dann Thüringer und Ostdeutscher und Deutscher und vielleicht Europäer oder Weltbürger, währenddessen ist das Pendant Westdeutscher gar nicht gibt.
Dazu passt auch die Geschichte von Marco Jahns, dem Bürgermeister aus Grimm. Er kommt aus Vorpommern, fühlt sich als Ostdeutscher und engagiert sich seit Jahren politisch. Dabei hat er seinen ganz eigenen Stil.
Jetzt machen Sie es seit 3 Jahren. Was macht Ihnen immer noch Freude? Oder was treibt Sie an, jeden Tag hier in dieses Büro zu gehen?
Ich mag Diskussionen. Ich mag, sag ich mal, auch immer wieder was Neues zu lernen, neue Kontakte, neue Themen. Es ist wirklich sehr, sehr vielseitig. Also wir sehen am Tag wirklich meistens 10 verschiedene Themen. Und ich will eigentlich versuchen, für uns immer das Beste rauszuziehen, um zu helfen. Also das ist jetzt grob gesagt, aber es fängt bei Kleinigkeiten an und hört beim Nahverkehr auf. Also es sind viele solche Dinge, die man dann versuchen will, zu beeinflussen. Und das kann man. Man kann Einfluss nehmen, mit Sicherheit, in allen Bereichen. Man kriegt nicht alles hin, das ist auch klar. Wunsch ist was anderes. Aber man kann schon bewegen und immer wieder was. Und wenn es Kleinigkeiten sind. Manchmal ist es schon schön, wenn du einem Bürger bei einem kleinen Problem, was er da privat vor der Tür hat, schon geholfen hast. Da freust du dich auch mit, dann ist das auch super. Ist auch so ein Erlebnis, muss man auch haben. Und manchmal ist man auch schön, wenn man mal einen Beschluss im Kreistag durchkriegt, wenn ein Nahverkehr dann hierher kommt. Das sind alles verschiedene Dinge, die da antreiben. Also ich glaube, man kann helfen. Es ist nicht so, dass man resignieren muss und sagt, komm, krieg ja sowieso nichts anders hin.
Sie wirken auch nicht, als ob Sie resignieren.
Nee, mit sich wirken nicht. Nee.
Wir beginnen mit der Prognose für das Bundesland Thüringen. Die Linke, bisher stärkste Partei, verliert mehr als die Hälfte, 12,5%. Die AfD, erstmals stärkste Kraft in einem Bundesland, 30,5. CDU, trotz Gewinnen.
2:1. 18 Uhr, die Prognose für das Bundesland Sachsen. CDU 32%, ähnlich wie das letzte Mal. AfD 31,5 Gewinne. Linke 4,5, wahrscheinlich raus aus dem Landtag. BSW 11,5, erstmals angetreten, andere zusammen 7.
11,5%. Die Grünen sind draußen nach der Prognose mit 4,5%, also eigentlich auch relativ sicher draußen. Die Linkspartei ebenfalls draußen als Partei mit 4%.
Die Wahlergebnisse im September 2024 und die Reaktionen darauf knallen genau in den Endspurt unseres Podcasts. Das ist uns natürlich vorher bewusst gewesen und deshalb haben wir auch schon in der Konzeption etwas Luft zum Durchatmen eingeplant. Denn die Vorahnung, dass die Ergebnisse beängstigend sein könnten, die hatten wir. Logisch, dass wir dann von den Mauerfallkindern hören wollten, wie sie die Ergebnisse bewerten. Julia aus Frankfurt am Main.
Interessant ist halt, wie die gewandert sind, also wen sie vorher gewählt hatten, die Personen. Da muss auf jeden Fall, müssen die anderen Parteien irgendwas dagegen machen. Kann auch gut sein, dass viele aus Frust AfD gewählt haben. Ja, und da muss wirklich die anderen Parteien müssen handeln, um den Frust der Leute abzubauen. Vielleicht fühlen sich auch einige von den Wählern irgendwie vergessen, vernachlässigt, übervorteilt, abgehängt. Und ja, also wirklich ein Armutszeugnis. Ich finde es sehr beunruhigend und ja, hatte ich ja schon erwähnt, dass ich ungern noch Nachrichten lese. Und das bestätigt sich auch in diesem Fall, aber man kann ja auch nicht einfach weggucken. Ja, während den Anfängen, wobei ich weiß nicht, ob wir noch bei den Anfängen sind. Ja.
Tom aus Leipzig engagiert sich seit den Landtagswahlen wieder stärker politisch und organisiert in Leipzig Demonstrationen. Er hat mir eine längere Sprachnachricht geschickt, in der er betont, dass er darüber erschrocken ist, dass die AfD Sperrminoritäten in Landtagen hat und damit den politischen Betrieb lahmlegen kann. Aus seiner Sicht liefert die AfD keine Lösungen.
Ich habe Angst vor dem, was passiert, vor der Macht, die sie irgendwann erhalten könnten. Und ich möchte nochmal ganz klar betonen, und ich glaube, das ist vielen nicht bewusst, die AfD ist die erste rechtsextreme Partei, die in der Lage ist, politische Prozesse maßgeblich zu beeinflussen, seit dem Zweiten Weltkrieg. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Partei mehr rechts der CDU, die so viel Macht hatte. Und das darf man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass wir wieder FaschistInnen in den Landtagen sitzen haben, die wissentlich mit NS-Propaganda spielen, die wissentlich die Shoah leugnen, die einfach nur entgegen unseres Grundgesetzes agieren. Und da werde ich wütend. Da werde ich stinkwütend, dass solche Menschen wieder eine laute Stimme haben und dass BürgerInnen dieses Landes dazu noch applaudieren. Und entschuldige über meine Wortwahl, aber ich möchte kotzen.
Besonders viel Verwunderung hat im Nachhinein ja das Wahlverhalten der jungen Wählerinnen und Wähler ausgelöst, was wir hier im Podcast ja auch schon angesprochen haben. Und das kann ja nicht alles an TikTok liegen. Haben doch die jungen Leute vor 5 Jahren, beispielsweise bei der letzten Europawahl, sehr progressiv gewählt, haben als klimabewegt gegolten oder gar als Generation Greta. Spannenderweise weist Steffen Mau schon länger darauf hin, dass die soziologischen Befragungsdaten das gar nicht hergeben.
Ganz im Gegenteil, die Boomer haben viel größeres Klimabewusstsein als die angeblich so grüne und postfossile Jugend. Ich hatte jetzt auch eine Abschlussarbeit, da hat sich jemand mit Unterstützung für Tempolimit auf deutschen Autobahnen beschäftigt, auch mit Umfragedaten. Die größten Gegner des Tempolimits sind Leute unter 25. Und die größten Anhänger, also das ist, entspricht alles nicht dem Klischee.
Da gibt es interessante Statistiken. Ich glaube auch 2023 sind so viele Neuwagen verkauft worden an junge Leute wie noch nie zuvor.
Also das heißt, offensichtlich war Fridays for Future und Generation Greta, die waren extrem erfolgreich im Branding eines Generationen-Images, das sich aber als Potjomkisches Dorf erweist, ne, wenn man da ein bisschen genauer hinguckt. Und das ist natürlich hochgefährlich. Auch die ganze Rechtsdrift der Jugend jetzt, ne, die hohen Anteile für AfD-Wählerschaft. Wir haben das schon ein bisschen früher in unseren Daten gesehen, dass zum Beispiel die Einstellung zur Migration sich bei den jungen Leuten verändert. Wir hatten sonst von Generation zu Generation immer so, dass die jungen Leute mit sozusagen der Realität einer Einwanderungsgesellschaft aufgewachsen sind. Die hatten Leute aus unterschiedlichen Kulturen mit Migrationsbiografien in ihren Schulklassen. Und nicht nur Einzelne, sondern ganz viele, die sind mit denen befreundet. Und dann denkt man eigentlich immer, dass über diese Normalisierung und Veralltäglichung und den Kontakt und auch die Netzwerke, dass das doch tendenziell, dass die Leute offener werden sollten. Und dann sieht man eben eigentlich das Gegenteil, dass die jungen Leute ein bisschen wieder migrationsfeindlicher werden als die Generationen davor. Und das hat sicher auch was mit so einer Overglobalization, heißt das manchmal, ne? Also das ist irgendwie, has globalization gone too far, ist so eine Frage. Also zu tun, auch mit bestimmten Ängsten, auch mit bestimmten Besitzstandsorientierungen, die jetzt wieder stärker durchschlagen und sich dann vielleicht ja auch in neuen Nationalismen ausbringen können. Das ist alles jetzt Spekulation, aber es ist nicht jedenfalls, dass es so einen natürlichen Wandel durch die Abfolge der Generationen gibt und die jüngeren Generationen eigentlich immer die besseren Werte in sich tragen, ökologischer sind, veganer, migrationsfreundlicher etc., das ist eben nicht der Fall.
Interessanterweise gilt das gleichermaßen für die westdeutschen und die ostdeutschen Bundesländer. Hier gibt es also keinen großen Unterschied zwischen Frankfurt am Main und Grimmen. Über eine Sache haben wir noch nicht gesprochen. Oder Steffen Mau hat sie in Episode 3 nur ganz kurz angesprochen. Dabei beschäftigt sie viele Menschen in den ostdeutschen Bundesländern bis heute. Unsere Verfassung, das Grundgesetz. In diesem Jahr feiert Deutschland ja den 75. Geburtstag und durch den Beitritt am 3. Oktober 1990 34 Jahre Gültigkeit in den ostdeutschen Ländern. Heute finden mehr als 2/3 aller Deutschen, egal ob westdeutsch oder ostdeutsch aufgewachsen, dass sich das Grundgesetz bewährt hat. Tom aus Leipzig zum Beispiel ist Fan.
Ich mag unser Grundgesetz.
Ja?
Ja. Ich finde Grundi total cool.
Hast du eins?
Nee, also doch, warte mal. Ich müsste irgendwo in diesem Schrank, müsste eigentlich eins stehen. Ich finde, es gehört eigentlich in jeden guten Haushalt. Und ich glaube, wir können sehr froh darüber sein, dass wir eins haben und was da so drinne steht. Und dass da vor allem die wichtigen Sachen gleich am Anfang stehen. Die guten Sachen, wie jeder ist gleich, jeder hat die gleichen Rechte, niemand darf benachteiligt werden. Das finde ich total schön. Und ich glaube, jeder sollte sich das nochmal zu Gewissen führen, was dieses Grundgesetz eigentlich kann und was es uns für Freiheiten gibt, wie Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit. Und ich sage nochmal Pressefreiheit und nochmal Meinungsfreiheit, Meinung.
Das heißt, für dich ist es schon quasi auch, naja, sagen wir mal, schon ein Grund zu feiern, 75 Jahre Grundgesetz.
Hä, voll. Können doch darüber dankbar sein. Ich meine, ja. Also ich bezeichne mich total gern als Demokraten. Also ich glaube gar nicht, dass das so ein Ding ist, sich als Demokrat zu bezeichnen, aber ich benutze das gar nicht tatsächlich sehr gerne bewusst, weil die Demokratie, die ist nicht perfekt, die wir haben. Die ist nicht perfekt, um Gottes Willen. Aber sie ist ein Geschenk. Die Ärzte haben das großartig besungen. Dass sie ein ewiges Projekt ist und dass wir nur noch ein bisschen dazulernen müssen. Aber dass mit jeder Stimme und mit jeder Meinung wächst die Demokratie.
Und du weißt hoffentlich, es geht nicht ohne dich. So funktioniert das nicht.
Viele Ostdeutsche sehen es als verpasste Chance, dass man in den 90ern nicht gemeinsam an einer neuen Verfassung gearbeitet hat. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, hört doch mal in den Grundgesetz-Podcast In guter Verfassung von meiner Kollegin Rabea Schlotz rein. Denn Ende September ist genau zu der Frage eine sehr hörenswerte Episode erschienen. Schon im Frühjahr 1990 gab es ja beispielsweise einen Vorschlag für eine Verfassung aus der DDR. Steffen Mau sieht in der fehlenden Diskussion über das Grundgesetz einen Fehler.
Danach das machen können. Man hätte sagen können, okay, wir machen schnell den Beitritt und danach machen wir einen Verfassungsprozess, wo möglicherweise ein Grundgesetz rauskommt, das zu 95% dem gleicht, was wir jetzt schon haben. Aber einige Elemente werden ergänzt, zum Beispiel die Stellung der Frau, die Anerkennung diverser Lebensformen und so weiter. Das war alles auch Teile in den Beschlussvorlagen für die DDR-Verfassung, für die Reform der DDR-Verfassung. Und das wäre, glaube ich, wichtig gewesen. Ich weiß aus der Forschung zu verfassungsgebenden Prozessen, dass die Diskussion um die Verfassungsgebung viel stärkere innere Bindungswirkung auf die Bürgerinnen und Bürger ausübt, als die Verfassung als beschriebenes Stück Papier. Das heißt, darüber zu diskutieren, das ist eine symbolische Art von des Hereinholens, des Beteiligens. Es muss nicht unbedingt zu enormen Konsequenzen in dem, was da niedergeschrieben ist, führen, aber man hat das eben verweigert. Und ein Beitritt ist eben ein Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes, das woanders geschrieben wird. Und das trifft für Migranten natürlich ganz, ganz ähnlich zu, nur war es hier eben mit einem Mal und ein ganzes Staatsgebiet. Und viele Leute, die in der DDR lebten, haben sich das auch nicht unbedingt gewünscht. Also es haben ja nicht alle für diese Parteien, sondern die mit Kohl koalierenden Parteien da gestimmt. Also von daher, glaube ich, wäre das sinnvoll gewesen, das nochmal zu machen. Heute kann man das nicht mehr machen, weil sich die politischen Verhältnisse so stark verändert haben.
Aber schon eine verpasste Chance.
Verpasste Chance, würde ich schon sagen.
Die hohe Wahlbeteiligung in Thüringen, Sachsen und Brandenburg kann ja durchaus auch als Chance gesehen werden. In Thüringen lag die Wahlbeteiligung nur knapp unter dem Allzeitrekord und in Brandenburg und Sachsen ist es sogar die höchste Wahlbeteiligung bei Landtagswahlen überhaupt seit 1990 gewesen. Es gibt also kein Beteiligungsproblem bei den Wahlen in den drei Ländern. Offensichtlich haben sich viele Menschen politisiert und sie hatten ein Bedürfnis, ihre Stimme abzugeben. Das ist gegenläufig zur allgemeinen Wahlbeteiligung in Deutschland in den vergangenen 30 Jahren und ein positives Zeichen. In Frankfurt am Main nutzt Julia neben ihrem eigenen ehrenamtlichen Engagement noch einen anderen Weg der Beteiligung. Petition. Das hat sie mir schon vor 5 Jahren erklärt und jetzt nochmal bestätigt.
Ich versuche auch möglichst viele Petitionen, jetzt grundsätzlich politische Petitionen zu unterschreiben, um irgendwie da meiner Stimme so ein bisschen Gewicht zu geben.
Was sind das so für Petitionen?
Also auch zum Thema weibliche Genitalverstümmelung, dass das halt nicht erlaubt sein darf. Aber auch Umweltschutz natürlich. Hebammen war, glaube ich, auch eine vor kurzem eine Petition, die rumging. Ich glaube, es gibt irgendwie kein Thema, zu der es keine Petition gibt. Manche sind mir natürlich wichtiger als andere. Und dann versuche ich mit der Stimme irgendwie online was zu bewirken.
Wo findest du diese Petition?
Mhm. Ich bin bei ganz vielen Online-Plattformen angemeldet, die halt Newsletter rumschicken, wenn sie wieder eine neue Petition haben. Da kriege ich täglich, was weiß ich, ein- bis zweistellige Zahl an Petitionen. Und dann schaue ich, hier, mache ich da mit, finde ich es gut oder nicht. Ich setze auch nicht wahllos meine Daten drunter. Ja, aber das gibt mir so ein bisschen Gefühl an, hier, ich bewirke irgendwas.
Durchaus artverwandt zu den heutigen Petitionen ist das System der Eingaben. In der DDR haben sich viele Bürgerinnen und Bürger direkt beim Staat beschwert, wenn sie keinen Telefonanschluss bekommen haben oder der Müll mehrfach nicht abgeholt worden ist. Dieses System der Eingaben beschreibt auch Steffen Mau in seinem Buch Ungleich vereint.
Ich glaube, ich persönlich, dass das manchmal auch dazu führt, dass heute eine große Enttäuschung da ist, weil da war das relativ klar, wenn der Müll nicht oft genug abgeholt wird, entweder hat man mir zugehört und hat es gelöst, das Problem, oder nicht, aber man kann sich relativ selten damit zufrieden geben, dass vielleicht nur ein Teil davon jetzt eingelöst wird. Und also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, ja, dass sozusagen viele Ostdeutsche dazu tendieren, wenn nicht hundertprozentig das durchgesetzt wird, was sie wollen, dann unzufrieden zu sein.
Ja, da ist manchmal so ein bisschen so ein Missverständnis, weil in der Artikulation der Leute, wenn man bei Protesten sich mit denen unterhält, dann sagen die ja, ja, es geht uns ums Gehörtwerden, aber eigentlich geht es um viel, viel mehr. Es geht eigentlich um, dass die anderen das machen, was ich gerne möchte. Politik ist Kompromiss. Politik ist die Pluralität von Interessen. Politik ist, dass man irgendwie einen kleinsten gemeinsamen Nenner findet und das überhaupt zu akzeptieren. Ne? Das, da ist immer so eine Forschung, ja, jetzt müssen meine Interessen müssen eins zu eins gespiegelt werden im politischen Raum und die Akteure müssen jetzt genau das machen, was ich sage. Und wenn das nicht so ist, dann bin ich irgendwie wahnsinnig frustriert und dann werde ich noch lauter und stampfe noch mehr mit dem Fuß auf. Das trifft natürlich, wie immer, muss man da differenzieren, nicht für alle Ostdeutschen und so weiter. Aber wenn man das so ein bisschen idealtypisiert zwischen Ost und West, dann gehen die Leute nicht zuallererst zu den Parteien. Ne? Die Parteien sind nicht die zentralen Adressaten, wenn man irgendwie politisch was bewirken will, sondern man macht es ein Stück weit anders. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass sich dieser ganze, auch in der DDR gab es ja auch große Vorbehalte gegen die SED und gegen die Partei, dass die Leute auch durchaus eine Parteienskepsis aus der DDR mitgebracht haben, verständlicherweise.
Grundsätzlich hat Steffen Mau natürlich recht. Ich persönlich habe nur manchmal das Gefühl, dass vielen von uns, mich eingeschlossen, die Geduld für die Demokratie fehlt. Viel Frust entsteht ja dadurch, dass Dinge versanden oder versprochene Ziele nicht erreicht werden. Denken wir beispielsweise an die große Enttäuschung nach dem Klimavolksentscheid in Berlin im vergangenen Jahr oder bei mir persönlich an das Schneckentempo der Deutschen bei der Digitalisierung. In den ostdeutschen Bundesländern ist diese Ungeduld gefühlt einfach noch ein ganzes Stück größer. Halten wir fest. Es gibt in den ostdeutschen Bundesländern einen anderen Blick auf politische Beteiligung. Und vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlimm. Denn auch in den westdeutschen Bundesländern verändert sich die Rolle der Parteien. Eher schleichend, aber doch spürbar. Und den kleinsten gemeinsamen Nenner finden viele Leute in ganz Deutschland unbefriedigend. Gleichzeitig gibt es nirgendwo einen ernsthaften Wunsch nach einer erneuten Teilung Deutschlands. Allein das Nachdenken darüber wirkt absurd und erinnert eher an die Satirepartei Die Partei. Menschen in Ostdeutschland demonstrieren ja nicht gegen westdeutsche Menschen und andersrum glücklicherweise auch nicht. Vielleicht braucht es also schlicht neue Ideen und Konzepte, wie mehr Menschen in den ostdeutschen Bundesländern an politischen Prozessen beteiligt werden. Etwas wie eine demokratische und zeitgemäße Form der Eingaben. Oder erinnert sich von euch noch jemand an das Konzept der Liquid Democracy der Piratenpartei? Über die von Julia angesprochenen Petitionen könnte man auch nochmal sprechen. Und dann ist ja da auch noch das Erbe der friedlichen Revolution mit ihren runden Tischen. Wir müssen auf jeden Fall darüber nachdenken. Nächstes Mal. Deutschland, ein halbes Leben. 35 Jahre Mauerfall. Ist eine Produktion vom MDR und dem Podcast Radio Detektor FM. Redaktion MDR, Stefan Nölke und Theresa Wünsch. Redaktion Detektor FM, Joanna Voss und ich, Christian Bollert. Dramaturgin, Franziska Krenzin. Audioproduktion Detektor FM, Benjamin Zerdani. Originalmusik, Martin Kohlstedt. Distribution MDR, Mara May und Hanna Lohhoff. Distribution Detektor FM, Kathi Zubeck. Covergestaltung, Stefan Haag und Marian Kretschmer. Executive Producer MDR, Olivia Gattermann. Executive Producer Detektor FM, Christian Bollert. Übrigens, Deutschland, ein halbes Leben könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt, auch werbefrei in der ARD Audiothek. Folgt doch diesem Podcast gern, wenn ihr auch die letzte Episode hören wollt. Und wenn ihr eure Podcasts bei Apple Podcasts sammelt, folgt uns doch gern dort. 5 Sterne oder ein positiver Kommentar helfen uns und unserer Arbeit übrigens sehr. Wir würden uns auf jeden Fall besonders darüber freuen, wenn ihr den Podcast auch noch einer Freundin oder einem Freund empfehlt. Am Ende einer Episode ist es auch bei uns gute Sitte, noch einen Podcast-Tipp dazulassen. Zwischenzeiten, eine Familiengeschichte der Wendejahre, ist der RBB-Hörspiel-Podcast über die Wiedervereinigung und erzählt die Geschichte der wilden Zeiten in Berlin zu Beginn der 90er. Der Ausverkauf von Immobilien in Ostberlin, tagelanges Tanzen in stillgelegten DDR-Betrieben, wie es ja Steffen Mauer auch hier im Podcast mit dem Wummern beschrieben hat, und bisher nicht gekannte Chancen. Aber auch Risiken, Geheimnisse, Affären und Schicksalsschläge. Ab jetzt in der Audiothek. Den Link findet ihr bei uns in den Shownotes.